Ihr Lieben, herzlichen Dank für die Einladung, mal wieder zu euch zu kommen und hier zu predigen. Ich komme gerne, wollte ich nur sagen, wenn es die Zeit erlaubt. Große Worte aus der Bibel. Als ich mit Annette Knobel darüber sprach, was habt ihr denn noch so? Und hat sie mir gesagt, was alles schon vergeben ist. Und dann durfte ich mir aussuchen und habe mir dieses Wort, dieses große Wort Hoffnung ausgesucht. Und es ist ein großes Wort, weil es nämlich in der Bibel auch häufig vorkommt. Über 150 Mal allein das Wort Hoffnung. Dabei ist noch nicht mitgezählt die Beugungen davon, hoffen und harren, also auf etwas warten. Wenn man das noch dazu zählt, kommt es noch viel häufiger vor. Insofern vom Anfang an der Bibel, besonders auch durch die Psalmen bis ins Neue Testament, ein wichtiges Wort für unseren Glauben. Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken und den Begriff von der Bibel her zu deuten, was Hoffnung heißt, mit dem Untertitel, den Annette dann gegeben hat, gib nicht auf. Also, dass wir hoffen, dass das, was wir über Hoffnung hören, uns dazu verleitet und dazu führt, nicht aufzugeben. Eine alte deutsche Redewendung ist ja, hoffen und harren macht manchen zum Narren, kennt ihr. Was steckt in diesem alten Wort drin? Es drückt ja aus, dass ein rein passives Verhalten, ein bloß Abwarten, ein Nichtstun in der Regel zu Enttäuschungen führt. Und der Atheismus und auch viele Philosophen haben dem christlichen Glauben genau das immer vorgeworfen, haben gesagt, ihr mit eurer Hoffnung, mit eurer christlichen Hoffnung, habt doch letztlich nur eine billige Vertröstung aufs Jenseits. Und das, was die Leute hier nicht erreichen und wenn sie hier Leid erfahren, naja, dann verlagert man das in ein scheinbar anderes Leben, was danach kommt. Damit helft ihr den Menschen nicht. Die Frage ist, stimmt das? Blendet unser Glaube und die Hoffnung, die wir damit verbinden, wirklich die Realität aus? Was sagt die Bibel darüber? Darum soll es heute Morgen gehen und natürlich, welche Bedeutung hat das denn dann für unser Leben? Ich werde also nicht eine bestimmte Bibelstelle oder irgendeine Person aus der Bibel heute ranziehen und sagen, der hatte viel Hoffnung, sondern ich möchte bestimmte Bibelstellen in den Fokus stellen und mit euch darüber nachdenken, was können wir anhand dieser Bibelstellen über Hoffnung lernen. Keine Angst, ich werde nicht alle 150 hier an die Wand knallen. Hoffnung hat ja immer was mit Zukunft zu tun. Oder? Hoffnung ist etwas, was sich nach vorne richtet, was wir gerne hätten, aber nicht sicher wissen, ob es kommt. Also, ich hoffe, dass wir im Urlaub schönes Wetter haben. Hoffe ich für euch übrigens auch. Ich hoffe, dass ich nicht ernsthaft krank werde. Ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehe. Ich hoffe, dass ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere. Ich hoffe, dass es wirtschaftlich in unserem Land auch mal wieder bergauf geht. Ich hoffe, dass die Machthabenden auf dieser Welt vernünftig werden und Kriege aufhören. Ich hoffe, dass Hunger und Leid auf der Welt aufhören. Die Liste könnten wir beliebig weiterführen, was wir alles für Hoffnung in uns tragen. Und wenn wir diese Liste mal angucken, egal ob das so kleine Hoffnungen sind oder große, werden wir immer merken, es liegt gar nicht in unserer Hand, das zu beeinflussen, dass das so kommt, wie wir es erhoffen oder besser, wie wir uns das wünschen. Als ich noch im Gemeindedienst war, als Gemeindepastor, habe ich in der Seelsorge häufig Menschen gehört, die dann sagten, ich habe so viel gebetet, wo war Gott denn? Nichts von dem hat sich erfüllt, was ich gebetet habe. Meine Hoffnungen sind zerplatzt. Wenn einem das Leben hart mitspielt und Schicksalsschläge zu Boden treffen, und davor sind wir als Christen ja auch nicht gefeit, dann kann das schon heftig sein. Vor 3 Jahren habe ich einen ehemaligen Schulkameraden unseres jüngsten Sohnes beerdigt. Er war damals 20 Jahre und ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Vater ist an diesem Tod seines Jungen zerbrochen. Letzten Sonntag hat er sich das Leben genommen. Jetzt steht die Frau alleine da, ohne Hoffnung. Ich bin dankbar, dass ich vor solch harten Schicksalsschlägen bislang bewahrt wurde. Sicher, es gab auch in meinem Leben und in eurem vielleicht auch einige Herausforderungen, wo ich auch meinen Schöpfer gefragt habe, was soll das jetzt? Nicht auf alles habe ich bis heute eine Antwort. Bei manchen Dingen habe ich es Jahre später erkannt, wozu das gut war, was ich daraus lernen konnte. Gibt es aber wirklich eine Hoffnung, die in den widrigsten Umständen des Lebens trägt? Die Bibel sagt eindeutig ja. Aber was ist das Besondere an dieser biblischen Hoffnung? Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der hat im letzten Jahrhundert gelebt, der war sehr interessiert an dem Dialog zwischen Juden und Christen. Und er hat sich mit den Unterschieden der Art und Weise zu glauben auseinandergesetzt und hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass ihm auffällt, dass besonders die Christen in Europa einen Glauben haben, der sehr vom neutestamentlichen Glaubensbegriff geprägt ist. Und er sagt, das ist eine Zustimmung zu Sachverhalten. Er sagt, in Europa glaubt ihr Christen immer, dass es Gott gibt, dass er die Welt erschaffen hat, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus gekreuzigt und gestorben ist. Und er sagt, euer Glauben ist ein Glaube, der über Gott Bescheid wissen will und das dann ins eigene Leben umsetzt. Noch einmal, Martin Buber führt das auf den neutestamentlichen Glaubensbegriff zurück. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und die griechische Sprache natürlich auch von der griechischen Philosophie beeinflusst. Das Alte Testament, was in Hebräisch geschrieben ist, hat für Glauben einen Begriff, das heißt Emuna. Und Martin Buber sagt, da geht es um Vertrauen. Wenn man Emuna wörtlich übersetzt, heißt das, ich vertraue jemandem, also einer Person. Ich vertraue Gott. Das ist der Glaubensbegriff des Alten Testamentes. Und darum werden die Juden, zum Beispiel auch wenn sie ihr Passafest feiern, immer wieder auf die Geschichte mit ihrem Gott zurückgeführt. Jüdische Gläubige erfahren aufgrund der biblischen Botschaft des Alten Testamentes, aufgrund ihrer Bibel, was Gott Großes getan hat. Und das führen sie sich ein Leben lang immer wieder vor Augen. Er hat das Volk Israel durch viele Krisen durchgeführt. Geht ja schon los mit dem Auszug aus Ägypten. Und das führen sie sich vor Augen und merken daran, ja, Gott hat uns immer wieder zurechtgewiesen, aber er hat uns auch immer wieder gerettet. Er ist ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Gott. Ein Beispiel dazu. Der Prophet Jeremia hat in eine Zeit der babylonischen Gefangenschaft geschrieben, Gott spricht, ich weiß, was ich für Pläne mit euch habe. Pläne des Heils und nicht des Leids, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Die Situation des israelitischen Volkes war, dass die Oberschicht verschleppt worden ist im babylonischen Krieg. Und diese Zeit, wo man die Oberschicht aus Israel rausgezogen hat, hat mindestens 50, wahrscheinlich sagen die Historiker, 70 Jahre gedauert. Das heißt, nicht alle haben diese Erfüllung, die ihnen verheißen war, noch zu ihren Lebzeiten zu spüren gekriegt. Ich erwähne das, weil wir jetzt den Sprung machen ins Neue Testament, der an diesen Hoffnungsbegriff anknüpft. Und zwar in einen Brief, der das Thema Hoffnung wie kein anderer nach vorne bringt. Und das ist der Hebräerbrief. Wir sagen zwar Hebräerbrief, aber eigentlich ist das gar kein richtiger Brief, sondern eher ein Lehrschreiben für eine Gemeinde, eine Art Abhandlung, die wie kein anderes Schriftstück im Neuen Testament so sehr das Thema Glauben in den Vordergrund stellt und das genau an diesem Begriff Hoffnung deutlich macht. Also warum kein Brief? Wir haben keinen Adressaten, wir haben keinen Autor, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Wird nicht genannt. Bei den Paulusbriefen ist das anders. Aber vermutlich galt dieses Schreiben damals einer judenchristlichen Gemeinde. Also Menschen, die aus dem jüdischen Glauben zum Christentum gekommen sind, die an Jesus glauben. Denn der Autor bringt, und jetzt bin ich bei dem, was ich vorher erzählt habe, ganz viele alttestamentliche Ereignisse und Personen, um ins Gedächtnis zu rufen. Denkt doch mal dran, welche Erfahrungen ihr mit eurem Gott gemacht habt. In der ganzen Geschichte. Und er fängt an bei der Schöpfung und er nennt Abel, Henoch, Noah, Abraham und Sarah, Josef, Mose bis Rahab. Und nennt sie Vorbilder des Glaubens. Warum? Weil sie Gott vertrauten. Er nennt den alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, und weist dann auf den neuen Bund, den Gott durch Jesus mit der ganzen Welt geschlossen hat. Und jetzt kommt es. Hebräer 11, 39 und 40, die beiden Verse. Dort schreibt er, sie alle haben Gott vertraut, Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich die Zusage Gottes zu ihren Lebzeiten nicht, denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Das ist jetzt aus der Hoffnung für alle. Luther übersetzt nicht Vorbilder des Glaubens, sondern er sagt es noch deutlicher, er sagt Zeugen des Glaubens. In diesen Leuten wird der Glaube zu Gott, dem Schöpfer, bezeugt. Die Gemeinde damals, diese judenchristliche Gemeinde, an die das Schreiben ging, war in der Erwartung, in der Naherwartung Jesu, dass er bald wiederkommt zu ihren Lebzeiten. Und die Erläuterung in diesem Brief ist eben, ja, das ist richtig, dass ihr auf die Wiederkunft Jesu wartet und auf das ewige Leben. Aber es kann sein, dass sich das nicht zu euren Lebzeiten ereignet. Denn all die Menschen, die er zitiert aus dem Alten Testament, haben zwar Gott vertraut und waren in seinem Dienst, haben aber alle nicht das erlebt, was Gott ihnen verheißen hat. Auch Mose konnte das gelobte Land nicht sehen. Also, in der Gemeinde wurde der Glaube schwach. Das wird deutlich im Hebräerbrief. Manche sind vom Glauben abgefallen, weil sie sagten, alles Humbug. Wir dachten, Jesus kommt wieder, nichts passiert. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Und nun kriegen sie den Hinweis, schaut doch in eure Geschichte. Denkt doch mal drüber nach, nicht nur, was Gott in eurem eigenen Leben getan hat, sondern was er durch die Geschichte für Menschen getan hat. Es geht nicht darum, was wir gerne hätten, sondern es geht darum, dass Gott seine Verheißung zu dem Zeitpunkt erfüllt, wann er es vorsieht. Oder werfen wir einen Blick auf die Jünger Jesu. 3 Jahre waren sie mit ihrem Meister unterwegs. Sie hatten erlebt, wie er so ganz anders von Gott predigt, als es damals üblich war. Es war ja praktisch gar nicht möglich, zu Gott, dem Schöpfer, so einen persönlichen Kontakt zu haben. Man brauchte die Pharisäer, die Priester, die Mittler. Und Jesus hat Gott anders gepredigt. Jesus hat von dem barmherzigen himmlischen Vater gesprochen, von dem, zu dem jeder kommen kann. Und das war der eigentliche Stein des Anstoßes damals, dass er so in diesem Kontakt mit dem himmlischen Vater das auch gepredigt hat und gelebt hat. Dass er Menschen geheilt hat, dass sie an Leib und Seele gesund wurden. Und dann hat er das Ganze gebündelt in dem Satz, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier seht ihr es, guckt hin, Gott ist am Werk. Aber als Jesus dann am Karfreitag am Kreuz landete, was ist da passiert? Da war das alles bei seinen Jüngern vergessen. Innerhalb weniger Stunden war es vorbei mit ihrer Hoffnung. Und die Bibel berichtet, sie flohen, sie hatten Angst. Sie haben sich eingeschlossen, weil sie dachten, jetzt geht's uns auch an den Kragen. Ihre Vorstellung vom Beginn der Gottesherrschaft auf Erden war anders. Das hatten sie sich anders vorgestellt mit Jesus. Da gab's keine Auferstehungshoffnung. Die haben keine fröhlichen Anbetungslieder gesungen. Jedenfalls nicht am Karfreitag. Und selbst am Ostermorgen, als die Frauen vom leeren Grab zurückkamen, haben sie es nicht geglaubt. Selbst als die beiden Emmaus-Jünger, könnt ihr nachlesen, Lukas-Evangelium, zurückkamen, haben sie es nicht geglaubt. Und auf die Spitze bringt es Thomas, den wir den ungläubigen Thomas zu Unrecht nennen, der gesagt hat, ich glaub's nicht, bevor ich meine Finger in seine Wunden lege. Also zu Deutsch, ihr könnt mir viel erzählen, Leute. Aber nein, aus die Maus. Das war's mit Jesus von Nazareth. Und was ist dann passiert? Erst durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat sich bei ihnen was verändert. Als sie ganz neue Erfahrungen mit diesem Wanderprediger machten, nämlich merkten, er ist wirklich der Sohn Gottes und in ihm erfüllt sich das Reich Gottes, da ist neue Hoffnung entstanden. Und dann sind sie alle, bis auf Judas, als Apostel in die Welt gegangen und haben genau diese Botschaft verkündet, ohne zu wissen, was sie erwartet. Und viele, man vermutet alle, sind aufgrund ihres Glaubens einen nicht natürlichen Tod gestorben. Sie mussten dafür sterben, für das, was sie verkündet haben. Aber liebe Freunde, das ist letztlich bis heute, 2000 Jahre später, nichts anderes. Menschen bekommen Hoffnung, wo sie Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen. Menschen bekommen Hoffnung, wo sie merken, Jesus war nicht jemand, der damals nur gelebt hat, sondern er ist auferstanden. Er ist Gott selbst. Und das sagt der Hebräerbrief auch, indem er, jetzt gehen wir ein paar Verse zurück im 11. Kapitel, am Anfang sagt, der Glaube ist die Gewissheit, dass sich erfüllt, worauf man hofft. Und fest mit dem rechnet, was man nicht sehen kann. Der Apostel Paulus drückt es im Römerbrief ganz ähnlich aus, indem er sagt, denn Hoffnung, auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung, die man schon sieht, ist nämlich keine Hoffnung. Und im gleichen Kapitel in Römer 8, mit meine Lieblingsverse aus dem Neuen Testament, Paulus sagt, ich bin ganz gewiss, wir haben es übrigens vorhin gesungen, vorletzten Lied, wisst ihr noch? Nur mit anderem Text. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist Hoffnung, die trägt. Hoffnung nach biblischer Aussage heißt nicht, ich wünsche mir was, ich bete dafür und dann hoffe ich, dass Gott es erfüllt und dass es eintritt, sondern Hoffnung im biblischen Sinne heißt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich weiß, dass ich durch Jesus gerettet bin. Auch wenn ich immer noch Fehler mache und immer wieder Vergebung brauche. Ich weiß, dass Gott mir gewiss neues Leben, ewiges Leben schenkt. Und ich weiß, auch wenn ich es kaum glauben kann, was in Offenbarung 21 steht, dass es dort weder Leid noch Tränen noch irgendetwas gibt, was wir hier in diesem Leben als schlecht oder Schicksalsschläge erdulden müssen. Ein Leben, was wir uns, glaube ich zumindest in den kühnsten Träumen nicht denken können. Aber das ist christliche Auferstehungshoffnung. Hoffnung, die an eine Person gebunden ist. Eine Hoffnung, die genauso, wie Martin Buber das mit dem Wort Glauben deutlich gemacht hat, ein Vertrauen auf eine Person ist. Und diese Person heißt für uns Jesus Christus. Irdische, weltliche Hoffnung hofft auf einen Moment, hofft darauf, dass was anders wird. Wer aber mit Jesus geht und lebt, weiß, dass längst alles anders geworden ist. Zumindest im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und dass vieles in deinem Leben anders werden kann, wenn du diesen Weg gehst. Vielleicht liegt es am zunehmenden Alter, aber ich habe mir seit ein paar Jahren angewöhnt, mein Leben mehr von der Ewigkeit her zu denken. Also die Realität des Alltags. Nicht die Realität des Alltags zu verleugnen, sondern das, was zu tun und zu erledigen ist und wie das Leben einem so mitspielt, zu meistern, immer aus dem Blick der Ewigkeit her. Zu wissen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich dabei bin. Und das hilft mir sehr, Dinge gelassener hinzunehmen, Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen für das, was wir von Gott aufgetragen kriegen. Das ist richtig, aber nicht den Blick für das Hier und Jetzt und die Realität zu verändern oder sogar aus den Augen zu verlieren. Und bei den Dingen, die ich nicht ändern kann und wo ich daran verzweifeln müsste, werde ich einfach still und bringe sie ins Gebet. Es gibt noch einen schönen Satz von Martin Luther, den ich liebe. Kennt ihr bestimmt. Man sagt ihm ihn nach. Ob er ihn wirklich gesagt hat, wissen wir nicht. Aber die Tendenz ist richtig. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich noch heute mein Apfelbäumchen pflanzen, soll er gesagt haben. Und damit hat er nichts anderes ausgedrückt, dass er sagt, nicht resignieren in diesem Leben. Das, was täglich auf mich einprasselt, ja, da muss ich durch. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns helfen wird, wenn Hoffnungslosigkeit und Zweifel sich breit machen. Denn genau das hat er in Jesus gezeigt, dass sein Leben, dass sein Wesen barmherzige Liebe ist. Und das brauchen wir immer wieder. Wir müssen es immer wieder hören. Und liebe Freunde, wir müssen es uns auch immer wieder zusprechen. Dann, wenn du keine Kraft hast, muss ich es dir sagen. Und wenn ich keine Kraft habe, musst du es mir sagen. Egal, wie das Leben dir mitspielt, du bist und bleibst ein geliebtes Kind Gottes. Und er kennt dich mit deinen Sorgen, er kennt dich mit deinen Schwachheiten, mit deinen Fehlern, auch mit deiner Schuld. Denn genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden. Und darum kannst du in dieser Gewissheit, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, diese Hoffnung leben, ihm vertrauen, besonders dann, wenn Pläne im Leben zerbrechen. Vertrauen zu lernen ist schwer, besonders wenn man enttäuscht wurde. Es ist ein lebenslanger Prozess, aber es ist die ursprüngliche Form des Glaubens. Vertrauen auf Gott, den Schöpfer. Ich habe in meiner letzten Gemeinde, wo ich war, ein paar Dinge erleben dürfen, dass Menschen von Drogensucht und Alkoholismus befreit wurden und dass Gott auch Ehen gerettet hat. Und er kann heil machen, was bei uns zerbrochen ist. Nicht immer, aber er tut es manchmal. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gut das ist, in allen Lebenslagen auf Gott zu vertrauen. Es läuft nicht immer alles nach meinem Ermessen gut, nein. Aber die Erkenntnis, Gott blickt weiter und weiß, was das Richtige für mich ist, hilft mir, auch manch schwere Dinge auszuhalten. Der Pastor und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat im Dritten Reich in einer Kürze seinen Glauben zusammengefasst, einen Passus daraus, den lese ich euch vor. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn. Darum gib nicht auf. Unsere Hoffnung heißt Jesus Christus. Wir haben eine Hoffnung, die uns trägt, im Leben und im Sterben bis in Ewigkeit. Amen.